nehme ich mal mit.
Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré. Herzlich willkommen zur 44. Folge von Das nehme ich mal mit.
Moin moin, da sind wir wieder. Wir waren jetzt ja einige Zeit weg.
Ja, das stimmt. Wir hatten jetzt Ferien. Beziehungsweise lass uns sie mal parlamentarische Pause nennen, weil in dieser Zeit ist es ja auch so, dass wir als Abgeordnete die Möglichkeit haben, andere Termine wahrzunehmen, die wir in der parlamentarischen Zeit nicht schaffen, Wahlkreistermine oder tausend andere Sachen und aber auch Urlaub zu machen tatsächlich. Erzähl mal, was hast du denn gemacht?
Ich habe so vereinzelte Tagesausflüge gemacht, natürlich alles so wie auch empfohlen, keine großen Reisen. Ich bin einen Tag mal nach Dänemark gefahren, ich war einen Tag an
der... Echt? Das wusste ich gar nicht.
Ja, aber so nach Omro, das ist so eine halbe Stunde von der Grenze entfernt oder 20 Minuten. Mhm. Also tatsächlich gar nicht weit weg, sehr, sehr schöne Stadt. Und ansonsten war ich in Nordfriesland, irgendwie überall, wo wenig Menschen sind, habe mich da sehr bewusst an alle Regeln gehalten und sonst habe ich einiges gearbeitet. Ich hatte eine Klausurtagung mit meinem Regionalteam und wir haben direkt zu Beginn der Ferien den Entwurf des Landeshaushaltes bekommen, den ihr übrigens auf der Seite des Finanzministeriums findet. Ist dein Kaffee kalt, den du gerade getrunken hast?
Nee, ich trinke gerade einen Tee und in diesem Tee sind irgendwie so Stückchen drin, also so... Es ist halt so ein loser Tee, so ein Kräutertee.
Ihr müsst dazu wissen. Amina und ich sind das erste Mal seit vielen, vielen Wochen nicht in einem Raum.
Ja, also wir sind oft nicht in einem Raum, muss man wissen.
Ja, aber das erste Mal zur Aufnahme.
Weil wir Podcasts getrennte Kalender haben und nicht alles zusammen machen. I don't know what you're talking about. Aber wir haben diese Aufnahme jetzt. Nicht zusammen, machen wir nicht zusammen in unserem Büro, sondern in unserem Büro. Ich habe ein eigenes Büro, Lasse hat auch ein Büro, das er sich teilt. Und nur mal so kurz als Info. Wir sind jetzt gerade jeweils zu Hause und nehmen auf via Zoom und unserem Aufnahmegerät. Ja, genau.
Genau. Warum wir das machen, dazu gleich mehr. Genau, aber so verliefen so ein bisschen meine Ferien. Direkt zu Beginn gab es den Entwurf des Landeshaushaltes. An dem arbeite ich seitdem, lese mir das alles durch. Ihr findet das auf der Internetseite des Finanzministeriums, diesen Entwurf. Da könnt ihr mal schauen, wie das so funktioniert. Ich überlege übrigens gerade, einen Online-Workshop über Zoom zu machen. Thema davon soll sein, wie man so einen Landeshaushalt liest. Was, glaube ich, für einige auch, die hier zuhören oder die uns folgen, interessant sein könnte, die in irgendwie NGOs oder Vereinen oder so arbeiten. Da mal so ein bisschen zu erklären, wie so ein Landeshaushalt aufgebaut ist und wie man den lesen kann, damit man auch für die guten Initiativen, wo man so arbeitet, auch Geld fordern kann und so. Wenn euch das interessiert, schreibt mir gerne mal, dann setze ich mich da mal ran und bastel.
Ja, und dürfen da auch Abgeordnete dran teilnehmen an deinem Workshop?
Ich wollte es nicht direkt sagen, aber ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn du... tatsächlich kann natürlich jeder dran teilnehmen.
Sehr
aber
lustig.
Du musst auch
sehr
schon
lustig, Lasse.
Viel weiter sein.
Sehr, sehr lustig.
Wie waren denn deine Ferien, Amina? Warst du wieder im Urlaub?
Die waren erholend. Es war super. Ich habe viele Personen nicht gesehen, die ich sonst viel sehe. Unter anderem dich zum Beispiel nicht viel gesehen. Nee, aber insgesamt waren sie gar nicht mal so erholend, ist mir jetzt aufgefallen. Das merkt man ja immer, finde ich, am ersten Arbeitstag. Und der war halt glücklicherweise am Sonntag um 18 Uhr, weil wir da eine Sitzung hatten. Und ich habe an einem Projekt gearbeitet, von dem ich noch nicht erzählen kann. Aber das habe ich quasi die gesamten Ferien gemacht. Habe aber versucht, eine Kombination zu machen aus Ferien und Arbeiten, indem ich versucht habe, aufzustehen ohne Wecker. Weil das ist für mich so richtig halt Urlaubsgefühl, nicht mit Wecker aufzustehen, das ist nämlich wahnsinnig. Ja. Und deswegen habe ich das nicht gemacht, also ich bin nicht mit dem Wecker aufgestanden, aber halt trotzdem irgendwie so einen weirden Tagesrhythmus gehabt, weil ich irgendwie nachts auch viel gearbeitet habe. Okay, jetzt fragen sich ja Leute, was hat sie für ein Projekt, an dem sie arbeitet? You will see. Ja, genau. Immer nachts in mein Mic gespittet und ein paar Beats aufgenommen. Genau, das habe ich gemacht. Nee, aber insgesamt habe ich an diesem Projekt gearbeitet und bin jetzt auch fertig damit, größtenteils. Das seht ihr dann zu gegebener Zeit. Und ansonsten geht's wieder munter los. Ich habe schon mal die Wochen gezählt bis zur Weihnachtspause. Das sind 8 Wochen.
okay, es geht ja sogar. Nein, man muss sagen, ja. Dieser Erholungsgrad hat sich irgendwie, fand ich, wir haben so eine kurze Vorbesprechung gemacht und Kathrine, die Mitarbeiterin von Amina, hat vorgeschlagen, oh, redet doch mal über Work-Life-Balance und wir kamen irgendwie zum Schluss, nee, wir sind zu kaputt. Also das Problem in dieser Woche ist vielleicht ein Stück weit, dass wir in der kommenden Woche haben wir Plenum. Und deswegen ist diese Woche die, wo wir so viel einen müssen, verhandeln müssen, koordinieren müssen. Und gestern war Antragsschluss, wir nehmen jetzt gerade am Donnerstag auf. Und deswegen war diese Woche eigentlich, man ist gestartet und ging dann halt sofort total intensiv los. War aber auch sehr, sehr spannend. Und in der kommenden Woche haben wir dann einige Themen auf der Tagesordnung, die zu diskutieren sind und jetzt vorbereitet werden wollen.
Ja, und vor allem, was sich auch nochmal geändert hat, auch jetzt nochmal bei mir persönlich, aber auch dadurch, dass die AfD-Fraktion ja jetzt keine Fraktion mehr ist, ist, dass wir nochmal die Themenzuständigkeiten geändert haben, ein Stück weit. Also meine Kollegin Eka von Kalben, unsere Fraktionsvorsitzende und ich haben ein paar Themen getauscht, um die Ausschusssitze besser organisieren zu können. Das heißt, wir haben halt jetzt in fast jedem, also in jedem Ausschuss einen Sitz mehr. Und früher habe ich eigentlich die Ausschüsse gemacht, also früher bis vor 3 Wochen, Sozialausschuss und Innenausschuss. Und jetzt konzentriere ich mich aber vor allem auf den Innenausschuss und habe deswegen meine Themenzuständigkeit Kinder- und Jugendpolitik an Eka abgegeben. Eka hat mir wiederum dann die Themenzuständigkeit Religion und Blaulicht, was so viel heißt wie Katastrophenschutz und Rettungsdienste übergeben. Und irgendwann in den Ferien ist mir aufgefallen, vielleicht war das ein schlechter Deal, weil ich jetzt einfach viel mehr Themen habe. Ich wurde verarscht von vorne bis hinten, kann ich
dazu sagen. Wir haben ja in der Folge mit Eka hier so ein bisschen über Verhandlungen und Erfahrung berichtet. Ja. Und ja, wahrscheinlich war das Ding mit den Sandburgen und so weiter. Und sie hat ja schön die Sandburg zertreten.
Ja, aber ich meinte ja, dass man Sandburgen auch manchmal einfach kaputt hauen muss. Und sie meinte so, nee, das sieht sie nicht so.
Ja.
Vielleicht hat sie jetzt den Trick doch angewandt. Nee, also es macht dahingehend einfach Sinn, dass die Themen auch, was den Ausschuss angeht, jeweils im Innen- und jeweils im Sozialausschuss ist. Dadurch ist bei mir zum Beispiel einfach so, dass ich Donnerstag einfach mehr Zeit habe, um andere Termine zu machen. Aber jetzt aber halt auch, wie gesagt, fix in den Themen drin bin. Und ja, Religionsgemeinschaften sind natürlich irgendwie einfach auch viele, viele Institutionen, die man da gut bespielen muss, sag ich mal, und im Austausch sein muss. Wir arbeiten an unterschiedlichen Staatsverträgen und so weiter. Mal gucken, das hat sich auf jeden Fall in meiner Zuständigkeit und verändert. Und genau, es sind auch nochmal neue Koordinierungsrunden dazu gekommen mit geschätzten Kollegen, die mit denen ich dann sowas habe wie gemeinsame Arbeitskreissitzung, Religion ist nämlich, ist auf jeden Fall, irgendwie hat sich viel verändert nochmal. Das ist auch immer ganz spannend, dass sich innerhalb einer Legislatur Dinge auch einfach nochmal ändern können, Zuständigkeiten, Themen. Ich glaube, es ist das dritte Mal bei mir jetzt.
Ja, aber auch irgendwie spannend, sich dann nochmal in so ein Thema mehr oder weniger neu einzuarbeiten oder da irgendwie... das nochmal aufzugreifen, eigentlich ganz cool.
Ja, findest du total spannend aus deiner Perspektive, dass ich das jetzt machen darf, ne?
Ich betrachte das super ganz gerne so aus der Distanz.
Ja.
Ist das schon toll zu beobachten einfach auch.
Ja, nee, freut mich, dass du das spannend findest. Genau, nee, das ist so ein bisschen das, was abging jetzt in den letzten Wochen. Das Wichtigste war für mich natürlich dann auch meine Signatur zu verändern. Das war, und unsere Homepage zu verändern, wegen der Themen
Ja, genau. Ja, ich dachte gerade deine Unterschrift, du hast jetzt eine neue Unterschrift. Hattest du mal in deinem Leben
so Signature Move.
Amina, hattest du schon mal so einen Moment in deinem Leben, wo du dir richtig Gedanken gemacht hast, so jetzt musst du dich für eine Unterschrift entscheiden und wie deine Unterschrift aussieht, oder ist sie schon immer gleich gewesen?
Ja, natürlich musste ich mich dafür entscheiden, als ich dann zum Beispiel einen Ausweis bekommen habe. Also die Frage verstehe ich überhaupt nicht.
Ja,
okay. Jeder hatte diesen Moment.
Anders gefragt, Aminata, hast du deine Unterschrift mal irgendwie angepasst, verändert oder so?
Ja, Logo.
Und wie? Bist du eine, die es komplett ausschreibt in so einer Fünfklässler-Schrift?
Nee, ich hab eine sehr interessante Unterschrift, eine sehr kunstvolle.
So ein Schwung.
Und genau, ich habe wirklich viele so Schwünge. Meine eine Schwester behauptet, dass ich ihr die Unterschrift ein bisschen kopiert habe. Natürlich. Und ich musste meine Unterschrift tatsächlich nochmal ernsthaft ändern, als ich festgestellt habe, dass in meiner Geburtsurkunde kein Akzent auf Touré ist. und ich das dementsprechend auch nicht in meiner Unterschrift haben darf. Deswegen ist Touré mit Accent quasi mein Künstlername, also mein Pseudonym, und mein echter Name wird ohne Accent geschrieben. Also er wird faktisch mit Accent geschrieben, weil sonst wird es Tour heißen. Das heißt Touré, aber don't ask me, was da bei der Geburt und der Urkunde und was weiß ich was falsch gelaufen ist. Das da kein Axon drauf ist. Und wie war das bei dir?
Bei mir. Ich habe zunächst in meinem ersten Personalausweis das komplett ausgeschrieben, mein Namen, der aber ja einfach viel zu lang ist. Und da habe ich auch tatsächlich einen Buchstaben vergessen. Also auf meinem Personalausweis hieß ich Lasse Petersdotter. Da habe ich, glaube ich, ein E vergessen. Und da mir das dann zu kompliziert ist, habe ich seitdem so eine verkürzte Unterschrift, die nur so aus ein paar Buchstaben besteht.
Ja, die ist mir letztens auch wieder aufgefallen auf deiner Homepage, weil da hast du auch staatsmännisch unterschrieben.
Nee, das ist der Entwurf meiner neuen Homepage, die bald kommt. Als Hinweis, ich werde meine Homepage überarbeiten. Und da habe ich die aber ausgeschrieben. Das ist nicht meine echte Unterschrift, sondern das ist meine Handschrift quasi. Finde ich bisher aber auch ehrlicherweise nicht so geil. Also da sind wir gut, noch überlegen.
Okay, weil ich weiß, worüber ich immer nachgedacht habe. Ob das ernsthaft immer die echte Unterschrift von Leuten ist, auch so bei Wikipedia oder so, weil man dann so Staatsfrauen oder Staatsmänner dann so sieht. Und ich gedacht habe, hey, das kann man doch copy-pasten und dann unter Unterlagen setzen, einfügen. Nicht, dass ich da je drüber nachgedacht habe, aber
I just thought about it. Ja, klar. Mhm. Und ich glaube, natürlich geht das, aber es ist halt dann immer noch Urkundenfälschung. Und ob du jetzt eine echte Unterschrift darunter setzt, die plausibel aussieht, oder eine, die du ausdenkst, ist dann ja relativ egal. Der Straftatbestand bleibt ja der gleiche. Es ist beide Male
Urkundenfälschung. Alles klar, Dr. Petersdotter. Aber was ist, wenn man trotzdem eine Bestellung getätigt hat? Da gilt die
Wesentlichkeitstheorie,
Das ist so, wir hatten letztens so eine Runde da, wo jemand das gesagt hat und dann wurde alles geglaubt. Egal, ihr kennt den Kontext nicht, ist Situationskomik, gut, dass wir es angesprochen haben.
Da muss man dabei gewesen sein.
Ja, genau.
Ich hätte ein Thema, was man ansprechen könnte. Wollen wir das machen?
Ja, sprich mal an.
Und zwar Maskenpflicht. Beziehungsweise, ich würde es anders herleiten. Und zwar gibt es seit dem Wochenende...
Okay, hast du jetzt schon, aber okay.
Gibt es seit dem Wochenende eine neue App. Bestimmt nicht nur eine, sondern mehrere. Aber ich möchte auf eine hinweisen. Und zwar Regierung SH. Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat eine eigene App, die ich überraschenderweise sehr, sehr gut finde. Ich finde, die ist wahnsinnig übersichtlich aufgebaut, schnell, hat dann so ganz viele Informationen. Ihr könnt euch da Mitteilungen einrichten zu bestimmten Politikfeldern, die euch interessieren, zum Beispiel alles, was die Regierung macht oder so Themen wie Demokratie, Energiepolitik, Finanzen. Und dann könnt ihr sozusagen die Themen abonnieren und immer wenn da was passiert, bekommt ihr eine Meldung. Und da werden auch so Corona-Maßnahmen sehr schnell kommuniziert und dort sind auch die ganzen Corona-Maßnahmen natürlich zu finden. Also und auch Ausschreibungen, wenn ihr einen Job sucht und so weiter, finde ich es auch extrem interessant. Das möchte ich wirklich mal empfehlen, diese App. Ja. Sie ist auch einfach gut gemacht. Darin wurde sofort heute auch verkündet oder vermittelt die neuen Regeln zum Maskentragen in Schleswig-Holstein. Und zwar muss man ab sofort auch in Gaststätten draußen und drinnen Maske tragen, überall dort, wo Publikumsverkehr ist und man nicht sitzt. Auch Beschäftigte im Einzelhandel müssen jetzt, also Verkäuferinnen zum Beispiel, müssen Maske tragen. Auch im Laden, auf Wochenmärkten muss man Maske tragen und so weiter. Wir werden auch, ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast, im Plenum kommende Woche auch Maske tragen. Also
das habe ich mitbekommen.
Da hat sich einiges getan.
Danke. Genau, und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, ist, dass diese Plastikvisiere nicht mehr ausreichend sind, laut der neuen Regelung. Und das finde ich ist nochmal spannend, weil ganz viele haben da auch immer so Diskussionen darüber geführt, wie sinnvoll sind diese Plastikvisiere eigentlich. Das haben ja vor allem auch so, also in meiner Wahrnehmung, ganz viele Verkäuferinnen und so getragen, aber auch Privatpersonen. Und das ist etwas, was auch nochmal neu geregelt worden ist, dass die nicht mehr ausreichend sind.
Da gibt es nur zwei Ausnahmen. Und zwar, dass
in die Restaurants und in Geschäften, ne?
Nee, die Ausnahme bei den Plastikvisieren ist, bei Menschen, die aus anderen Gründen keine Maske tragen können die weiterhin freiwillig so ein Plastikvisier tragen. Und die einzige Ausnahme sind Lehrkräfte, bei denen die Gestik und Mimik besonders wichtig ist oder eine ganz deutliche Aussprache, wahrscheinlich irgendwie darstellendes Spiel oder so. Die dürfen weiterhin dann so ein Face Shield tragen, aber ansonsten gelten die nicht mehr als ausreichend, weil das der aktuelle Wissensstand ist, dass die eben gerade was so diese Aerosolverteilung angeht, dann doch nicht ausreichen.
Ja, Ja. Entschuldigung, ich meinte den Punkt, dass es sonst in Geschäften und Restaurants erlaubt war und jetzt, so, ach so, wie du gesagt ja. hast, hat sich das verändert. Genau, das ist vielleicht einmal das, was wirklich nochmal cool ist. Wir können gerne auch diese App auch nochmal verlinken, wenn wir das hochladen, weil die ist schon cool.
Die ist richtig gut, also ohne jetzt hier irgendwie der Fanboy zu sein, aber ich finde sie einfach wirklich übersichtlich. Regierung SH findet man auch einfach sehr, sehr leicht. SH steht für
Schleswig-Holstein. Ja. Ich finde, wir könnten das ehrlich gesagt auch fürs Parlament haben.
Ja, könnte man überlegen. Aber auch
das ist jetzt einfach mal eine Überlegung, die ich in den Raum reinwerfe.
Du als Vizepräsidentin bist da die Richtige, um das zu fordern. Ja, wäre doch eine.
Ja, ich habe gerade ohne Spaß gedacht, vielleicht kann man das ja oder kann ich das morgen ja einfach mal im Ältestenrat, also heute ist Donnerstag, wir nehmen am Donnerstag auf und wir haben ausnahmsweise am Freitag und nicht am Mittwoch Ältestenrat, einfach mal ansprechen, weil ich fände es auch super spannend für all das, was parlamentarisch passiert und entscheidet und wenn die so gut aufgebaut ist.
Ja.
Ich nehme das einfach mal mit.
Nimm das mal mit. Dann hätten wir das auch schon mal geklärt, was wir mitnehmen. Du führst aber heute durch die Folge. Ich lehne mich zurück. Du.
Ja, das stimmt. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass wir immer so eine Art Moderation haben in diesem Podcast, die hervorragend funktioniert, weil wir absolut Menschen sind, die sich gerne durch irgendwelche Sachen moderieren lassen. Aber über ein Thema, über das wir auch nochmal sprechen wollten, ist das, was diese Woche viel diskutiert worden ist, und zwar zu der Rassismus- bzw. Polizeistudie. So, und jetzt hat es ja in den letzten Monaten gerade auch durch die Debatten um Black Lives Matter viel Diskussion über das Thema Polizeigewalt gegeben, Racial Profiling und so weiter. Und halt auch die Frage von, wie gut sind eigentlich unsere staatlichen Institutionen immunisiert gegen Rassismus? So, und da hat es ja ein langes Hin und Her gegeben. Seehofer hat lange Zeit gesagt, er möchte das nicht machen und er findet es eine Stigmatisierung, wenn man so eine Studie machen würde, explizit bei Polizisten und Polizistinnen. Und dann hat Olaf Scholz dann vor ein paar Tagen gesagt, okay, es gibt eine Einigung, weil Merkel, Olaf Scholz und Seehofer sich am Montag irgendwie getroffen haben und sich dazu ausgetauscht haben, unter anderem zu diesem Thema. Und dann hat Olaf Scholz auch gesagt...
Nur einmal ganz kurz, weil das so ein schöner Moment ist, auch nochmal auf einen anderen tollen Podcast hinzuweisen. Und zwar hat Olaf Scholz das im Machiavelli-Podcast gesagt, wo du ja auch schon mal zu Gast warst. Das ist ein Podcast, der sich so mit Politik und Rap auseinandersetzt. Und da haben sie ihn irgendwie darauf festgenagelt. Und im Prinzip hat dieser Podcast, diese Exklusivnachricht, dass Scholz der Meinung ist, es wird so eine Studie geben, rausgekitzelt. Und das fand ich eben ganz schön. Ein sehr schöner Podcast. Ja. Da war ich tatsächlich sehr neidisch, als du dort eingeladen warst. Ich finde den nämlich, habe den damals viel gehört, jetzt schon länger nicht mehr, aber wird bestimmt immer noch gut sein. Das ist ein cooles Format.
Finde ich auch, auf jeden Fall. Stimmt, das wurde dann auch in der Tagesschau gezeigt. Ja. Oder bei den Tagesthemen, eins von beiden. Ich hatte nur gesehen, dass Jan Kawelka irgendwie bei Twitter oder so geschrieben hat, Mama, wir sind irgendwie bei den Tagesthemen oder Tagesschau. Irgendwie ist euch ganz süß. Können wir euch auch nochmal verlinken, dann bei Instagram zumindest, wenn ihr euch das anguckt. Und auf jeden Fall wurde dann gesagt, okay, Olaf Scholz hat gesagt, diese Studie wird kommen. Dann hat sich herausgestellt, dass es zwar Studien geben wird, aber nicht zu der Frage Rassismus in der Polizei, weil das möchte Seehofer nicht, sondern es wird eine Studie dazu geben, wie die Alltagserfahrungen der Polizei sind. Es soll eine allgemeine Studie geben zu Gesellschaft und es sollen nicht explizit bestimmte Berufsgruppen rausgepickt werden. Und da, wo ich noch dachte, okay, fair enough, dann macht man halt eine Studie, die ganz viele Institutionen und viele Unternehmen betrifft, aber das kommt halt nicht. Also es wird explizit darum gehen, Zivilgesellschaft, Unternehmen und so weiter, Wirtschaft sich anzugucken, aber halt nicht staatliche Institutionen. Und das finde ich super krass fahrlässig und enttäuschend und unmöglich. Und viele andere Menschen haben sich ähnlich dazu geäußert, viele Politikerinnen, viele Menschen aus der Zivilgesellschaft und so weiter, dass das halt einfach echt eine richtig krasse, blöde Nummer geworden ist einfach und auch eine verantwortungslose Nummer geworden ist, zu sagen, ich möchte das per se einfach nicht und deswegen passiert das auch nicht. Und das ist der Kompromiss, den sie letzten Endes gefunden haben.
Also solche Studien gibt es doch schon unfassbar viele.
Ja, genau. Es gibt zum Beispiel die Mitte-Leipzig-Studie, die das ja auch immer wieder feststellt, wie sieht die Mitte der Gesellschaft aus. Da habe ich auch schon mal lustige Debatten geführt mit einem Kollegen, der behauptete, ich solle nicht immer behaupten, es würde Rassismus in der Mitte der Gesellschaft geben. Und ich so, Digga, es gibt Studien dazu. So, ne? Also das heißt, wir haben diese Studien schon und es ist nie falsch, weiter zu forschen und vielleicht auch nochmal andere Aspekte sich anzugucken. Aber das als neuen Wurf zu verkaufen, ist natürlich irgendwie schwierig, weil der Hauptpunkt ist ja gerade staatliche Institutionen. Ja. Und wir haben am Mittwoch...
Ja, die Lücken. Also es gibt ja genau, also es ist ja auch nicht so, dass jetzt alle glauben, man bekäme das Problem irgendwie durch Studien behoben, aber das, was bei der Polizei einfach fehlt, sind Erhebungen und auch überhaupt Statistiken und eine Dokumentation darüber, was ist, wie viel auch rechtsextreme Bewegungen gibt es dort, wie viele Fälle gibt es dort und all das, das wird halt nicht ausreichend erhoben und irgendwie mal festgestellt, damit man mal die etwaigen Strukturen hinter diesen ganzen angeblichen Einzelfällen und so weiter mal nachvollziehen könnte.
Ja, und das Entscheidende dabei ist vor allem externe Erhebung, externe wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Institution Polizei. Und das ist aber eigentlich das, was es halt braucht, weil wenn man natürlich selbst Dinge erhebt bei sich und feststellt und so weiter, ist es natürlich einfach eine völlig andere Frage. Und wir haben am Mittwoch eine gemeinsame Arbeitskreissitzung in Politik gehabt. Und da haben wir auch nochmal mit der Innenministerin halt genau über diese Frage diskutiert, weil es halt auch eine Runde der Landesinnenministerinnen und Minister geben wird und dem Bundesinnenminister genau auch zu dieser Frage unter anderem. Und da hatte ich auch nochmal darum gebeten, einmal die Frage in Raume zu stellen bei dieser Konferenz, inwiefern man, wenn man sagt, man möchte es nicht verkürzen auf die Frage von Polizei, warum man das nicht mit allen staatlichen Institutionen macht. Also ich finde das völlig legitim, sich die Frage zu stellen, wie sieht es aus mit öffentlicher Verwaltung, wie sieht es aus mit Justiz und so weiter, also alle relevanten Fragen innerhalb unserer Gesellschaft, weil das ist ja auch eins zu eins der Ansatz, den wir in Schleswig-Holstein verfolgen. Also mit unserem Aktionsplan gegen Rassismus geht es ja explizit darum, sich alle Institutionen anzugucken, überall zu schauen, wo können wir eigentlich besser werden. Von Schule über Justiz, über Polizei so, und öffentlicher Verwaltung. Und diesen Ansatz zu verfolgen, hätte man ja machen können. So. Und das ist aber scheinbar politisch von unserem Bundesinnenminister nicht gewollt. Man hat es nicht geschafft, das hinzubekommen. Vor allem, weil einfach, und das ist halt das Spannende, es hat diese Aussage von Olaf Scholz gegeben, es wird eine Studie geben. Und man dachte, krass, okay, cool, die haben es hinbekommen. Und am nächsten Tag gibt es halt eine Pressemitteilung von Seehofer, der sagt, keine Rassismusstudie in der Polizei ist die Überschrift. Also no shit einfach. Ne? Also es ist genau explizit diese Überschrift gewesen. Und deswegen ist es eigentlich auch spannend, wie die Landespolitikerinnen sich dazu verhalten werden, weil uns steht es ja nach wie vor frei zu sagen, okay, wir machen halt unser eigenes Ding. Das diskutieren wir in Schleswig-Holstein gerade auch, aber auch im Zusammenhang mit der Frage von Führungskultur. So, weil das finde ich halt auch in Ordnung, eine Studie oder eine Auseinandersetzung zu führen, die sich halt auf breitere Füße stellt. So. Ja. Und einige von euch werden das vielleicht auch verfolgt haben. Ich bin ja mal wieder mit der Polizei auch im Austausch, noch mit der Polizeischule in Eutin. Und in den letzten Gesprächen, die ich geführt habe, war vor allem der Punkt zu sagen, wir brauchen halt in unseren Fortbildungen in der Polizei dieses Modul von politischer Bildung. Also, dass man das halt tatsächlich als Element da drin hat, das hat man bislang nicht da drin. Und dass das halt total gut wäre. Es gibt andere Instrumente oder Strukturen, die wir in der Polizei in Schleswig-Holstein haben, die total gut funktionieren und die andere Bundesländer nicht haben. Wir haben zum Beispiel eine Polizeibeauftragte in Schleswig-Holstein, das hat nicht jedes Bundesland. Wir haben auch quasi so ein Frühwarnsystem innerhalb der Polizei, was auch gut ist, was auch nicht viele Bundesländer haben. Also ich will damit sagen, es gibt durchaus Punkte, die gut sind, an die man anknüpfen kann.
Die jedoch durchaus auch anders gelagert ist, die Ausbildung. Aber natürlich die Fortbildung spielt dann auch nochmal eine ganz wichtige
Rolle. Genau, und die Ausbildung, da haben wir in Schleswig-Holstein ein gutes Modul in der Frage von Ethikunterricht und haben da auch gute Punkte bezüglich der Auseinandersetzung mit Antisemitismus. Aber was wir trotzdem auch feststellen müssen, ist, die Auseinandersetzung mit Rassismus beispielsweise findet nicht ausreichend statt. So. Und das sind alles so Diskussionsprozesse, die wir gerade führen, übrigens auch im Rahmen des Aktionsplanes gegen Rassismus, da wo wir mit Polizei dann halt auch diese Gespräche führen und aber auch eigene Vorschläge mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zu Polizei forschen, dann auch führen. Und das ist halt gerade ein Themenbereich oder auch ein Bereich, der total wichtig und auch spannend ist. Und ich finde es halt auch super spannend, dass es eine super krasse allergische Reaktion immer in Bezug auf Polizei gibt. Wenn wir diese Diskussion in Bezug auf zum Beispiel Justiz führen, gibt es durchaus Abwehrreaktionen, das ist gar nicht der Punkt, aber nicht in der massiven Form wie bei Polizei, wenn man darüber spricht, dass Justiz auch fortgebildet werden muss und sensibilisiert werden muss in Bezug auf Rassismus. So, da haben wir in Schleswig-Holstein ja auch ein Projekt zu. Genau, das ist so ein bisschen vielleicht das, was zur Rassismusstudie gerade Stand der Dinge ist. Und vielleicht auch nochmal ein Punkt, der im Rahmen dessen diskutiert worden ist unter Merkel, Scholz und Seehofer, ist die Debatte um die Streichung des Begriffes Rasse aus dem Grundgesetz. Ah. Die Debatte wurde darum auch geführt und diese Debatte nimmt gerade auch wieder Fahrt auf. Und mir ist das schon nochmal wichtig, einmal nochmal Position dazu zu beziehen, weil es auch Stimmen gibt, die sagen, sie sind dagegen, dass es eine Streichung gibt des Begriffes Rasse aus dem Grundgesetz. Aus einer Gruppe von Menschen oder Menschen, die auch aus der Gruppe von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sind. Auch aus der wissenschaftlichen Szene vor allem. Da gibt es viele, die sich dagegen positionieren und sagen, es braucht den Begriff Rasse im Grundgesetz als Ordnungskategorie oder Ordnungsmerkmal, weil man ansonsten die Diskussion darum nicht führen kann. Ich teile diese Einschätzung nicht und finde das wichtig, dass man darüber spricht, dass auch wenn man den Begriff Rasse nicht ersatzlos streicht, sondern ersetzt, mit einem Begriff wie beispielsweise rassistische Diskriminierung, immer ganz wichtig, keine ersatzlose Streichung, sondern eine Ersetzung, glaube ich, dass die Debatte um die Kategorie Rasse und dass man das ersetzen muss und dass es natürlich trotzdem Rassismus geben wird, auch wenn man es aus dem Grundgesetz streicht oder es ersetzt, nach wie vor stattfinden kann. Und ich finde, dass die Debatte, die darum stattfindet, die behauptet oder die sagt, wenn wir das aus dem Grundgesetz streichen, kann man keine Debatte darum führen. Ich teile diese Einschätzung nicht, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gesellschaftlich die Debatte um Rasse um das Grundgesetz geführt worden ist und es damit dann quasi gelöscht ist. So. Und ich glaube halt einfach, dass der Punkt, dass wir einen rassistischen Begriff in unserem Grundgesetz drinstehen haben und die Ersetzung dessen in den letzten Monaten eine unfassbar krasse Dynamik und Diskussion losgelöst hat, die ich gut und fruchtend finde, dass ich nicht glaube, dass sie beendet ist im wissenschaftlichen, im zivilgesellschaftlichen Diskurs dadurch, dass wir eine Ersetzung haben, sondern sie wurde dadurch nochmal massiv angestoßen.
Ich habe den Eindruck, dass der Begriff im Grundgesetz ja nicht irgendwie Debattenräume geschaffen hat oder ermöglicht hat, sondern eher eine Legitimation für dann wiederum rassistisches Verhalten immer wieder wurde. Also dass dann Leute sagen, wieso steht das sogar im Grundgesetz drin, kann so falsch ja alles nicht sein. Und dass das eigentlich das viel größere Problem ist und dass dadurch viel mehr Schaden angerichtet wird, als dass irgendwelche Debattenräume eröffnen würde. Die gibt es auch das unabhängig davon oder die sind umso sind unabhängig davon schwer zu erzeugen. Das ist relativ egal, also davon hängt das nicht ab, was im Grundgesetz, oder die Debattenräume hängen nicht davon ab, was im Grundgesetz steht.
Das glaube ich nämlich auch und ich glaube halt deswegen, und deswegen teile ich diese Einschätzung nicht, um das einfach mal offen und transparent auch zu sagen, dass es notwendig ist, diesen Begriff da drin zu lassen, um die Debatten und die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen darum zu führen, weil diese Debatte darum nach wie vor stattfinden kann, um Rassismus und um Rasse.
Hast du eine Sorge, dass dieses Argument der Einklagbarkeit, wie blickst du da drauf, dass einige sagen, wenn wir den Begriff rausnehmen, dann sei es nicht mehr so dann sei es schwieriger, quasi Diskriminierung einklagbar zu machen. Wie reagierst du darauf?
Ja, da ist natürlich der Punkt, dass wir so eine Situation hätten, dass der Diskriminierungsschutz sich auflöst, wenn wir zum Beispiel den Begriff einfach streichen würden und sagen würden, okay, das Phänomen gibt es nicht. Deswegen geht es bei der Ersetzung darum, Begriffe zu finden, gemeinsam mit Juristinnen, mit Wissenschaftlerinnen, die diesen Rechtsschutz, diesen Diskriminierungsschutz weiterhin ermöglichen. So, das heißt, diese Debatte, die ja auch vor allem im Deutschen Bundestag geführt wird, weil dort die Grundgesetzveränderung dann kommen würde, durchaus mit Menschen auch geführt wird, die Verfassungsrechtlerinnen sind, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Das heißt, die Ersetzung muss sich auf jeden Fall mit einem Begriff, der einen Rechtsschutz sicherstellt, ermöglicht werden. Das war ja auch der Antrag, den wir im Landtag vor einigen Monaten dann ja auch gestellt haben, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Ersetzung, aber dann halt mit einem Rechtsschutz und diese Debatte muss mit Zivilgesellschaft und Wissenschaftlerinnen geführt werden und Juristinnen. Genau, und das ist vielleicht auch nochmal für euch, was so aktuelle Debatten angeht oder Dinge, die wir immer wieder mal im Podcast ansprechen und die dann nochmal neue Aktualität erfahren, für euch vielleicht auch nochmal relevant.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Das ist doch ganz hervorragend.
Nicht wahr? Wir gucken gerade in unsere Unterlagen. Wir sind bei 28 Minuten, Amina. Das ging jetzt wieder ganz schön schnell. Wir haben uns jetzt auch einige Zeit nicht gesehen. Es gäbe so viel, worüber wir reden sollten. Aber ich finde es nicht sinnvoll, das jetzt aus den letzten Wochen alles irgendwie nochmal durchzudiskutieren, was irgendwie gesellschaftlich interessant war. Wir haben jetzt einen kleinen Blick in den Bund, ein bisschen ins Land gemacht. Lass uns doch ein bisschen in die außerpolitische Runde dieses Podcasts kommen. Ich glaube, du das hast Fragen diesmal vorbereitet, richtig?
Hey, woher weißt du denn, dass ich Fragen vorbereitet habe? Das ist aber komisch. Kennst du nicht? Okay, dann kommen wir zur schnellen Fragerunde. Und zwar, Frühlingsrollen oder Wontons?
Tatsächlich Frühlings, also eigentlich, also wenn ich es auf einer Liste sehe, dann bestelle ich lieber Wontons, aber es gibt so selten vegetarische Wontons, deswegen irgendwie eher mit Frühlingsrollen verbunden und da hat man einfach so eine lange Beziehung schon zu. Bei dir würde ich sagen Wonton, weil du meistens, wenn wir zusammen bestellen, Wonton bestellst tatsächlich
auch. Ich liebe Wonton.
Du bestellst ja meistens Wonton und ich bestelle meistens Gyoza. Das finde ich ziemlich geil, Gyoza. Das ist eine
das nice ist auch Geschichte. Lecker. Ja, ich habe diese Woche auch erst zweimal Wontons gegessen. Und ich bin auch wirklich zu einer Wonton-Expertin geworden, wo man gut Wonton essen kann und wo nicht.
Ja, dann sag mal, in Kiel, wo kann man gut Wonton essen?
Tantamar und im Soho.
Ja, ja. Soho ohnehin da bester man, Bestelldienst.
Absolut. Unbezahlte Werbung hier an der Stelle.
Ganz ja, dann wichtig. Möchte ich auch noch eine unbezahlte Werbung machen, kulinarischer Art. Und zwar das Ramen-Restaurant von Ann in der Heutenauer Straße. Ich war da jetzt das erste Mal, wo ich da so lange schon hin wollte. Ne? Und es ist einfach so geil. Ich fand es einfach richtig, richtig gut. Das will ich jetzt einmal hier nochmal betont haben. Das
von ja, super. Ann. Spaghetti oder alle anderen Nudeln?
Nee, ich finde, Spaghetti sind schon so mit die besten Nudeln, die es gibt, ja.
Ja?
Ich finde Spaghetti gut. Aber
ich bin absoluter Spirelli-Fan.
Nee, genau, das habe ich auch gerade. Also lass uns das mal differenzieren zwischen Spirelli und Spaghetti oder Fusilli und Spaghetti, je nachdem.
Ja, klar.
Ich würde sagen, Spaghetti macht auch einfach mehr Spaß zu essen. Ich habe bei, jetzt kommt nämlich eine richtige Meinung dazu sogar. Ich habe bei Spirelli den immer das Gefühl, ich habe zu wenig auf der Gabel. So, dann isst man das mit dem Löffel, dann ist es aber auch noch zu wenig. Und bei Spaghetti hat man richtig viel in einem Biss. Und das finde ich gut.
Nee, ich finde, ehrlich, Spaghetti sind halt super annoying zu essen. So. Mhm. Und ich würde am liebsten wie so ein fünfjähriges Kind mir die Spaghetti immer gerne so schneiden. Ach, damit ich die nicht so drehen muss. Ja, wirklich. Ich muss auch sagen, wenn ich zu Hause bin, alleine bin und einfach so einen Moment of Freedom habe, schneide ich mir die auch einfach. Weil das es gibt bestimmte Gerichte. Nee. Ja, doch, weil es gibt bestimmte Gerichte, die muss man mit Spaghetti essen.
Ja.
Zum Beispiel Aglio Oglio oder wie auch immer das heißt.
Aglio Olio.
Ja, genau, das kann man nur mit Spaghetti essen. So.
Ja, aber ich finde das mit Schneiden finde ich ohnehin furchtbar. Und ich bin jetzt nicht jemand, der besonders intensiv mit so Tischregeln aufgewachsen ist. Aber ich erinnere mich an so die erste Tischregel, die ich bewusst irgendwie gelernt habe, war, wie man Spaghetti, dass man die so auf dem Löffel dreht und dann auf dem Löffel lässt und dann den Löffel in den Mund nimmt. Vorher habe ich halt immer auf dem Löffel gedreht und dann die Gabel mit dem Spaghetti-Haufen in den Mund genommen. Und dann habe ich irgendwann gelernt, dass man das nicht macht. Das habe ich mir bis heute gemerkt tatsächlich. Das ist einer der wenigen Tischregeln, die ich einhalte.
Und weißt du, was das Spannende ist? Das ist absolut nicht italienisch, weil italienisch isst man Spaghetti ohne Löffel. Und da, weil ich esse Spaghetti immer ohne Löffel, ich kann nicht mit Löffel essen. Ich verstehe das auch nicht, das Konzept, weil ich immer nicht verstehe, muss ich jetzt irgendwie Gabel, Löffel, was auch immer zu mir führen? Diese Debatte führen wir jetzt nicht. Was für ein Besteck man benutzt und was nicht. Spaghetti mit Löffel, das kann ich nicht. Und als ich herausgefunden habe, dass Italienerinnen das auch nicht machen, habe ich gedacht, okay, I know where it's coming from, because inside I just have,
wenn du anfängst, Italienisch zu reden, dann
dreh ich. Gott, ich würde super gerne Italienisch sprechen können. McDonald's auch, oder Burger King?
Ich habe neulich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder bei Burger King gegessen, weil die einfach tatsächlich eine ziemlich gute Auswahl an vegetarischen Burgern haben. Dadurch, dass ich so lange Veganer war, habe ich einfach ewig nicht bei denen gegessen. Aufgewachsen bin ich mit McDonald's, aber heute würde ich sagen, lieber Burger King.
Also aufgewachsen bist du mit McDonald's und entwickelt hast du dich zu Burger King.
Ja, okay. Ja, das war so eine schöne Geschichte. Ja, so wird meine Biografie dann auch heißen.
Ja, von McDonald's zu Burger King, ja. Okay.
Und zurück.
Ich muss sagen, auf je, also ich finde McDonald's. Also einfach, weil McDonald's fand ich immer cooler.
Ich glaube, wenn wir jetzt geile Veggie-Burger hätten, würde ich auch zu McDonald's tendieren.
Nee, ich meine vom Gefühl her einfach. Ja, so, ja. Da geht es mir noch gar nicht um das, was sie auf dem Zettel haben. Sondern McDonald's ist ja, einfach, so bin ich damit. Ja. Ja, so, dass McDonald's ist einfach real und Burger King ist so nicht real, ja. Meiner Meinung nach. So, ja. Aber bei Burger King gibt es definitiv bessere Pommes als bei McDonald's. Und ja, trotzdem denke ich immer an meine Kindheit und wie oft meine Mutter uns verarscht hat und gesagt hat, okay, wenn ihr das und das macht, dann gehen wir zu McDonald's oder ihr wollt das haben, dann gehen wir zu McDonald's and she didn't do it. Und es ist ein bisschen traumatisch gewesen, aber zeigt auch die starke Verbundenheit zu McDonald's, die wir als Kinder hatten.
Es ist ein Sehnsuchtsort daher, McDonald's. So.
Es ist ein Sehnsuchtsort, ja. Und vor allem, ich muss immer an das McDonald's, das ist früher in Neumünster am Großflecken denken und da gab es halt auch so eine Art, war das ein Karussell? Ich weiß es nicht, so auf jeden Fall zweistöckig und das war einfach mega place to be einfach und es war immer so schön und was richtig schlimm war, wir durften immer keine Softgetränke trinken, wenn wir dahin gegangen sind und das einfach ein Special Day war, sondern wir mussten immer Kakao trinken.
Hä? Das gibt bei McDonald's Kakao? Ich habe immer Cola getrunken, glaube ich. Oder Sprite.
Wir mussten immer Kakao trinken. Das macht überhaupt keinen Sinn mit einem Cheeseburger zum Beispiel oder mit einem Hamburger.
Oh, das
damals
ist ja voll anstrengend.
Mega, aber Mama hat halt immer gesagt, wir müssen Kakao trinken. Und dann, ich weiß gar nicht, ob man den damals auch mit Milch trinken konnte. Auf jeden Fall haben wir ihn mit heißem Wasser getrunken. Und es war einfach,
ja, aber das
it was
ist
not cool.
So ein Ding. Voll viele Leute trinken Kakao mit Wasser als mit Milch. Ich habe das mal gesehen, dass Leute Müsli mit Wasser als mit Milch. Richtig schlimm. Digga. Ich habe Menschen gesehen, die haben Müsli mit Saft zu sich genommen.
Das
finde ich,
geht auch
kommt
nicht
direkt aus der Hölle. Bei McDonald's aber ist für mich gar nicht nur so ein Kindheitsding auch, aber auch so ein jugendlichen Ding. Und auch später, als ich dann voll viel gezockt habe, bin ich immer mit meinem Bruder und ein paar Freunden zu McDonald's hier in der bei Max oben, beim Grasweg in Kiel, immer hingegangen und haben uns da ganz viele Burger gekauft, sind wieder zurückgegangen, haben weitergespielt. Das war also irgendwie, das hat einen schon das ganze Leben lang begleitet, bis zu dem Tag, wo man angefangen hat zu studieren und dann in solche Quatschkreise gekommen ist und dann total gut ist, sind auch so Dinkelburger und so.
Jetzt geht schon wieder dieses Dinkelgebäsche los.
Ja, okay, ich habe nichts gegen Dinkel. Aber genau.
Ich total. Ich mag das nicht. Ich mag gar keinen Dinkel.
Ich finde es auch Quatsch. Ja. Aber es gibt total viele Alternativen, die viel gesünder sind. Das ist auch ganz wichtig. Und ich finde auch wirklich eine gute Papaya schmeckt genauso gut.
Oh Gott, ja. Naja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar Burger mit oder ohne saure Gurke?
Oh, 100%ige Meinung dazu. Definitiv mit. Das ist so krass. Und auch da, wir machen jetzt so eine kleine Kiel-Folge, ne? Aber ich habe ganz, ganz viele Burger-Läden
Ich habe über Neumünster geredet, aber okay.
Ja, für mich jetzt. Du redest über Neumünster. Dann machen wir mal so ein bisschen aber Städte-Ding. Und ich muss sagen, in Kiel habe ich insbesondere so die veganen Burger alle durchgegangen. Grundsätzlich bei Blattgold also ziemlich der beste vegane Burger. Aber ich finde, der beste vegane Burger kommt dann doch aus dem Sabrosa im Garten, so ein linkes Restaurant, weil die wirklich fast die einzigen sind, die saure Gurken drauf haben. Und ich halte auch nichts von diesem Trick bei McDonald's zu sagen, ich hätte gerne einen ohne Gurken, weil damit du dann einen frischen bekommst, weil sie den dann ja extra zubereiten. Das ist ja so Trick 17 immer. Ist es nicht wert. Ich nehme lieber einen abgestandenen, aber dafür mit Gurken.
Ja, ich finde es gut, dass du da so eine feste Meinung zu hast. Ich finde das richtig gut.
Ich komme gerade richtig in Wallung. Wie siehst du
das? Ich merke das auch. Ja, also die ganze Podcast-Folge still gewesen, sprechen über strukturelle Sachen und dann geht es aber um die saure Gurke und dann kommt der erste Fall. Ich bin absolut für mit Gurke und ich muss auch sagen, ich habe es immer richtig gehasst, wenn Leute die saure Gurke weggemacht haben, weil ich das immer total übertrieben fand. Das konnte ich nicht verstehen und ich bin selber auch ein merkwürdiger, krüscher Mensch, was so Essen angeht. Ich esse eigentlich immer nur die gleichen drei Sachen und könnte damit mein Leben lang leben, zum Beispiel, weiß nicht, Partei und Erdnuss, Entencurry und Wonton und dann wäre ich einfach glücklich für den Rest meines Lebens. Pizza auch. So, aber trotzdem.
Ja. Ich habe gewartet.
Ja, ich bin ein bisschen weg von meiner Pizzasucht, muss ich einfach ernsthaft honestly sagen.
Sagt sie, während wir am Sonntag das letzte Mal zusammen Pizza gegessen haben.
Ja, haben wir. Und vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich gesagt habe, es muss keine Pizza sein.
Stimmt.
Und du hast aber drauf bestanden. Und ich habe gesagt, okay, ich wollte asiatisch bestellen, aber you didn't want to. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommen wir jetzt
Sushi.
Dann. Ja, ich, nee, Sushi, nee, das verstehe ich halt auch nicht. Das ist auch, ja, das ist halt auch nicht mein Ding. Ich möchte warmes Essen einfach. So, nächste Frage. Bist du gut darin, dich um Pflanzen zu kümmern oder geht jede Pflanze bei dir ein?
Ich bin extrem gut darin, um mich um Pflanzen zu kümmern und ich kümmere mich um alle Pflanzen in meinem Haushalt. Das stimmt überhaupt nicht, aber da ich weiß, dass meine Freundin den Podcast nicht hört, könnte ich es behaupten. Nee, ich bin überhaupt nicht gut da drin. Ich teile mir, ich bin gerade in meinem Büro, teile mir hier mit, ich teile mir das Büro im Gegensatz zu Aminata. Und wir haben hier auch eine Pflanze im Raum, die gut gedeiht und das funktioniert. Mhm. Aber als ich alleine gewohnt habe, hatte ich nicht eine Pflanze und das hatte auch seinen Grund.
Ja, ich bin richtig schlecht da drin. Mhm. Und zum Beispiel meine Büropflanzen im Büro, ja, also meine Büropflanzen, da lebt eine noch von. Ich hatte am Anfang, glaube ich, 4 oder 5 oder so und jetzt, okay, sagen wir 1,5 leben davon. Und ein Kollege aus der Fraktion hilft mir immer wieder auch dabei und erklärt mir das auch immer wieder, wie das funktionieren soll, aber ich verstehe das Prinzip einfach nicht, weil ich denke halt immer so, okay, ich muss halt ein bisschen Wasser dazugeben.
Ja, ja, oder?
Und manchmal ist es halt zu viel, zu wenig, es steht falsch und ich finde es einfach, ich finde es einfach too much. So, und ich finde, die verlangen auch zu viel.
Ja.
So, und hier zu Hause ist es so, dadurch, dass wir eine Katze haben, hat sich das erledigt mit Pflanzen, weil sie alles runterschmeißt. Und wir haben genau eine Pflanze hier rechts von mir stehen und oben auf dem Schrank. Und das sind alle Pflanzen, die wir haben. Und sonst auf dem Balkon, weil mein Mann ist krass, was so Pflanzen und so Gemüse und so angeht. Ja. Genau. So, nächste Frage. Was war dein Berufswunsch als Kind?
Richtig dumm. Ich wollte Naturschutzpolizist werden als kleines Kind, habe das dann auch mal gespielt. Es gab so eine Serie Forsthaus Falkenau und da gab es den Naturschutzpolizisten. Das fand ich irgendwie cool. Und dann hatte ich auch so einen kleinen Polizeiausweis, den meine Mutter mir gebastelt hat, den ich richtig cool fand. Das war so, sie hat im Prinzip wie so aus so einem Plastik-Schnellheft, da hat sie so ein Stück rausgeschnitten und da drin dann so ein Polizeiausweis für einen Naturschutzpolizist reingemacht und dann war dahinter noch, ich glaube sogar einen Waffenschein oder so auf jeden Fall. Es war richtig, richtig cool und damit habe ich extrem viel gespielt und ich wollte Naturschutzpolizist werden.
Gibt's den noch?
Ich befürchte leider nicht, sonst wäre das richtig cool. Ich könnte meine Mutter mal fragen, ob sie den irgendwo noch irgendwo rumliegen hat. Aber ja, das ist auch echt eines so der Spielzeuge, an die ich mich erinnere, an diesen Ausweis. Ja. Richtig, richtig das Allmann-Spielzeug, by the way, finde ich. Ich hatte ein Dokument, damit habe ich gespielt.
Aber ist echt richtig, so.
Schön. Ist echt so. Und ansonsten, dann an der Realschule wollte ich Koch werden. Und am Gymnasium wollte ich Polizist werden. Beides wurde ich nicht. Und dann habe ich studiert.
Mhm. Ja, aber so Polizist oder Polizei sein hat viel eine Rolle gespielt, merke ich gerade. Also mal Naturschutzpolizist und dann nachher echter Polizist. Ja, ja, komisch. Ich wollte Botschafterin werden als Kind. Warum lachst du? Wir lachen nicht über die Berufswünsche.
Doch, ich wollte Naturschutzpolizist. Ich wollte Botschafterin werden.
Ja, ich fand das total cool. Ich dachte, das ist ein mega cooler Job.
Aber als Kind?
Und ja. So, in der 8. Klasse ist man doch noch ein Kind, oder?
Ja, okay. Ja, ja, ich dachte jetzt so als, keine Ahnung, Grundschule oder Vorgrundschule mäßig.
Ach so. So
wirklich so,
ja,
so da, wo davor? Die meisten Tierärztinnen oder so sagen.
Nee, da wollte ich Sängerin werden.
Ja, okay, nee, alles klar.
Ja. Nee, genau, nee, das wollte ich auf jeden Fall auch immer werden. Das fand ich total, also ich habe mich immer auf einer Bühne irgendwo gesehen.
Stimmt. Ich habe mich ehrlicherweise immer vor Kameras gesehen und ein Mikrofon. Eigentlich wollte ich immer in Mikrofone reinreden und Töne abgeben.
Egal was ich tue, Hauptsache ich kann da reinreden, genau. Nein, aber das wollte ich mal unbedingt machen, Sängerin werden. Aber da gab es immer so einen Kollegen, der war viel besser als ich.
Ja.
Beim Singen und Tanzen und Performen, Leon, ich weiß nicht, ob du diesen Podcast hörst, wir sind danach auch zusammen auf die weitere Schule gegangen, du hast mir so ein bisschen meine Karriere als Sängerin versammelt, muss ich dir ehrlich sagen,
ja,
weil er immer ich wollte dieses Wort nicht mehr sagen, richtig doll besser war als ich und ich schon in jungen Jahren vielleicht ein bisschen zu kompetitiv war und gedacht habe, okay, Leon ist halt einfach the shit, so, ne, und er macht das halt einfach und er hat halt einfach mal krasse Performances gemacht und so weiter bei der Mini-Playback-Show und so weiter und ich stand einfach nur in seinem Schatten, Schatten und deswegen habe ich das dann relativ schnell auch aufgegeben, diese Karriere weiter zu verfolgen, was aber richtig nett ist, meine große Schwester meinte, ich habe dann, als ich so Teenie war, hatte ich dann mit einer Freundin von ihr dann gemeinsam Gesangsunterricht.
Oh, cool.
Und dann hat sie gesagt, okay, das kann ich gar nicht erzählen, weil das ist total gemein. Ich sag nur das, was sie über mich gesagt hat. Sie hat auf jeden Fall zu mir gesagt, dass ich ganz okay singe. Und dass ich aber auch so quasi, was mich sehr verletzt hat, dass sie gesagt hat, ich singe nur ganz okay. Und dann hat sie halt gesagt, dass ich aber so die Attitude auf jeden Fall dazu hätte, um Star zu sein. Und genau, sie meinte halt, dass meine... Absolut. Sie meinte halt, dass die Freundin halt besser singt als ich. Aber ich habe eine ganz gute Attitude, meinte sie. Ja. Die habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. One of the meanest things she ever said to me. Und ja, genau, dann kommen wir auch direkt zur nächsten Frage, die ganz gut passt. Bei welcher Musikerin möchtest du unbedingt mal auf ein Konzert?
Wow, da weißt du das, glaube ich, spontan besser als ich.
Ja, absolut. Okay, dann beantworte ich die Frage einfach.
Ja, mach das.
Nee, sag.
Ich habe gerade wirklich, als ich überlegt habe, zu welchem du gerne gehen würdest, und irgendwie würde ich da sogar tatsächlich mitkommen. Stormzy würde ich zum Beispiel gerne.
Jawollo!
Aber krass, dass ich das erraten habe, oder?
Ja.
Aber da würde ich tatsächlich sehr gerne mitkommen.
Ja, wow. Sollte er wieder hier sein, sollten wir gemeinsam mal einen Trip nach Großbritannien machen, dann gehen wir da auf jeden Fall hin. Ich bin immer noch, ich denke immer wieder darüber nach, dass kurz vor der Pandemie war er hier in Deutschland. Mhm. Ich habe mich nicht rechtzeitig darum gekümmert. Es macht mich bis heute sehr traurig. Das ist auf jeden Fall Favorite.
Ja, wie gesagt, da würde ich mitkommen. Das ist
sehr gut. Sehr reizend. In diesem Sinne, was hast du mitgenommen aus der Woche? Wir sind jetzt wieder schneller bei 45 Minuten gelandet als gedacht.
Ja, du, und was hat man mitgenommen? Ich finde es nicht einfach. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das schon 100.000 Mal mitgenommen habe. Aber ich habe heute irgendwie wieder dran gedacht, dass man für alles, was man macht, genauso viel Zeit braucht, wie man hat. Ich habe das Gefühl, ich habe das hier auch schon mal gesagt, aber es ist ein Phänomen. Ich habe zurzeit auch das Gefühl, man wird so überhäuft mit einigen Sachen und Aufgaben und Fristen und so. Und am Ende braucht man immer genau die Zeit, die man dafür hat, so stressig das auch ist. Selbst wenn man längere Zeit hätte, bringt es irgendwie auch nicht viel. Das ist, glaube ich, das, was ich Wesentlichen aus dieser Woche mitgenommen habe. Ja. Und du?
Ich habe aus der Woche mitgenommen, mein Mann hatte gestern Geburtstag und wir waren in einer Sneak Preview, ich weiß nicht, für die Leute, die das nicht kennen. Wo
ihr schön 10 Minuten vorher gefragt habt, wollt ihr mitkommen?
Ja, das ist eine andere Story. Auf jeden Fall hatte man meinen Geburtstag und wir waren bei der Sneak mit Freunden. Und auf jeden Fall ist es ein ganz cooles Konzept, was das Kilo in Kiel sich da überlegt hat beim Studiofilm Theater. Man muss sich halt immer voranmelden und so weiter. Ihr kennt, warum guckst du mich so an und lachst so?
Ich habe gerade überlegt, ob du das Konzept der Sneak gerade erklärst, aber mach mal.
Ja,
okay.
Ja, ich kenne doch nicht jeder eine Sneak Preview. Ja, aber trotzdem muss ja nicht jeder wissen, was eine Sneak Preview ist.
Okay, dann erklär mal Aminata, was ist denn eine Sneak Preview?
Ich finde, du setzt ziemlich viel voraus hier. Absolut, einfach. Naja. So, Sneak Preview ist auf jeden Fall, wenn du ins Kino gehst und nicht weißt, was für ein Film kommt. Und da waren wir auf jeden Fall, das gibt es jeden Mittwoch in Kiel. Und ich finde, dass die das total cool machen und das ein nettes Konzept ist. Und was ich total schön fand, weil ich war da ja privat, dass ich trotzdem mit Politik konfrontiert worden bin, aber auf eine ganz positive Art und Weise. Und zwar hat dieses Kino halt nochmal renoviert und die haben dafür eine Förderung bekommen vom Bund zu 80% und die restlichen 20% haben wir als Land bezuschusst. Und dafür haben die sich halt dann bei der Vorführung bedankt so und meinten halt, dass sie es total cool finden, dass sie quasi 0 Euro bezahlen mussten und dass man ihnen quasi, dass man sie unterstützt hat, auch gerade in dieser Zeit. Und das war irgendwie voll schön irgendwie in dem Moment, weil das dann so erwähnt worden ist. Und dann gab es einen Spot von Daniel Günther. Der hat
das war
lustig. Ja, absolut.
Der hat sich da reingekauft.
Der weiß, wie Werbung funktioniert. Ja, absolut. So. Wir machen das mit den 20%, aber nur, wenn ich da laufen darf. Nee, aber das war ganz lustig. Der lief dann da.
Aber warte mal, war das ein Spot über ihn, über Daniel Günther als Person?
Daniel Günther saß in diesem Kino, dann lief dieser Spot und dann hat er gesagt, Kino ist toll und so weiter, supporten und so weiter. Und dann hat er zum Schluss Popcorn gegessen.
Ah, wow. Okay. Ja, übrigens, passend dazu, wir haben Ich habe mich letzte Woche, auch in den Ferien habe ich mich mit der Filmförderung getroffen, wo wir gerade so ein bisschen darüber diskutieren, wie kann man Regelungen schaffen, damit Kinos wieder mehr Leute reinlassen können, weil man muss sagen, Kinosäle haben starke Regularien bereits, was so Durchlüftung und so weiter angeht. Und wäre es dann nicht möglich, wieder mehr Menschen zuzulassen, wenn sie zwischendurch eine Maske tragen oder wie auch immer. Das Problem ist bei Maske tragen, dass die Leute im Kino ja essen. Deswegen würden sie es halt viel nicht tragen. Aber dass man vielleicht einen Standard definiert, bei welchen Durchlüftungsanlagen und wie oft so Lufttausch aussieht, könnte man vielleicht doch mehr Leute zulassen. Da sind wir im regen Austausch. Und wir haben im Zusammenhang dieser Notkredite, die wir verhandelt haben, kurz vor der Herbstpause, 2 Millionen Euro zurückgelegt für die Förderung von Kinos, weil sich abzeichnet, dass es ein Bundesrettungsprogramm gibt, welches wir dann kofinanzieren, also wo wir dann auch Geld dazugeben müssen, damit wir das gleiche Geld nochmal vom Bund bekommen. Und dafür haben wir jetzt auch schon mal 2 Millionen Euro zurückgelegt, damit wir möglichst schnell dann eben die Kinos unterstützen können. Dazu allerdings gesagt, die inhabergeführten Kinos. Also nicht die ganz großen Riesenketten,
Cinemax-Ketten.
Genau, sondern eher sowas wie Metro oder Studio-Kino in Kiel. Genau, also das vielleicht, weil ja viele Leute gerne ins Kino gehen. Ich bin großer Kinofan. Was mich deswegen interessiert, an welchem Film warst du? Also was lief?
Es lief Greenland.
Okay, Greenland. Und war der gut?
Der war okay, ist so ein Ami-Film gewesen, so ein klassischer. So, es ging so um Weltuntergang und es war ein bisschen, heftig. Ja, es ist total cool, während der Pandemie sich vorzustellen, wie die Welt untergeht. Und
da gibt es auch jetzt
egal. Okay, wir sind schon wieder am Ende der Folge und wir sind aber total, ihr merkt, wir haben einfach Bock zu reden. Wir haben lange, viele Wochen nicht die Möglichkeit gehabt, uns mit euch auszutauschen. Jetzt ist es wieder soweit gewesen. Nächste Woche sind wir wieder am Start. Schön, dass ihr reingehört habt. Wir verabschieden uns. Schönes Oder habe ich eigentlich schon gesagt, was ich mitgenommen habe? Nee, ich habe das nicht mal beendet. Ich habe nicht beendet,
stimmt, du hast nur eine Anekdote,
was ich eigentlich erzählt, mitgenommen habe. Ja, okay, genau. Wow. Und ich wollte eigentlich sagen, ich möchte öfter in die Sneak gehen. That's what I
got from the week. Ist auch ein guter Vorsatz, allgemein öfter ins Kino gehen.
Genau.
Wie so Daniel Günther.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin.